Herzlich willkommen zum Ausbildertalk hier vom Schul- und Leistungssportzentrum Berlin. Das Schul- und Leistungssportzentrum, die sportlich erfolgreichste Schule Deutschlands und somit die Basis für viele olympische Medaillen. Ich freue mich riesig, heute hier zu sein, habe an meiner Seite den Nikolas Gerlach. Er ist Lehrer hier und auch ehemaliger Schüler, wird uns einiges erzählen über Dinge, die uns alle immer wieder interessieren, wo wir uns Fragen stellen und oft nicht die richtigen Antworten finden, denn hier sind die Schüler hoch motiviert, sie sind Hochleistungssportler, sie werden zu Sportlern und das wird uns heute beschäftigen, gerade unter anderem zum Beispiel das Thema, na, wie motiviert man denn Schüler? Wie motiviert man junge Menschen? Wie begeistert man sie für etwas? Und vor allem, wie hält man auch die Begeisterung? Wie gehen sie mit Misserfolgen um? Wie funktioniert aber auch Selbstorganisation, die hier tatsächlich so gefragt sein wird wie kaum an einer anderen Schule in Deutschland? Und wenn man von der Homepage, das kann ich eigentlich fast nicht besser formulieren, als das vorzulesen, fragt man sich, welche der 43 deutschen Eliteschulen des Sports die größte und erfolgreichste Schule ist, kommt man am SLZB nicht vorbei. Und genau deswegen bin ich heute hier und werde Herr Gerlacher so ein bisschen ausquetschen. Hoffe, dass wir da ein paar Tipps bekommen, ein paar Dinge an die Hand bekommen, die uns auf jeden Fall alle im Alltag weiterhelfen. Ja, dann darf ich Sie, Herr Gerlach, doch am Anfang einmal bitte kurz bitten, dass Sie ein bisschen was über sich gerne erzählen und über die Schule im Allgemeinen.
Ja, ich war selber hier am Schul- und Leistungssportzentrum Schüler, zu der Zeit noch Werner Seelenbinder. Wir sind vor 3 Jahren mit dem Coubertin-Gymnasium fusioniert und dann dadurch hat sich dann diese Namensänderung ergeben. Habe hier an der Schule Judo gemacht, bin mit der 7. Klasse an die Schule gekommen und habe dann 2010 mein Abitur gemacht und dann, wie es mittlerweile jetzt schon häufiger der Fall ist, kommen hier doch viele ehemalige Schüler dann doch wieder an die Schule zurück, weil sie wahrscheinlich dann die doch mitbekommen haben, dass die Schule ihnen irgendwas mitgegeben hat und auch hier das Lernen und Lehren eine andere Art ist. Und ja, bin dann 2016 habe ich mein Referendariat hier begonnen im Februar und im Sommer 2017 abgeschlossen und jetzt quasi seit diesem Schuljahr 2017-18 dann als sozusagen abgeschlossener Lehrer angestellt.
Mhm. Und Sie kommen aus dem Bereich Judo, haben Sie vorher gesagt? Und sind jetzt aber für welche Schüler, was unterrichten Sie genau?
Also kommen wir vielleicht noch später dazu, unterschiedliche Positionen, auch in Form der Lehrer- und Trainertätigkeit. Ich bin hier ganz regulär, wie es auch an allen anderen Schulen ist, ganz normal Lehrer für Sport und Wirtschaft, Arbeit, Technik. Da ist zum einen halt auch die Berufs- und Studienorientierung so ein bisschen mit drin. Von daher ist es, glaube ich, eine gute Schnittmenge zwischen Sportler gewesen zu sein und diese Sportperspektive zu verstehen und dann auch vielleicht zu schauen, inwieweit, was kommt nach dem Sport oder nach der Schule. Und unterrichte hier in der 8., 9. Klasse WRT und von der 7. bis hoch zum Abitur dann Sport, beziehungsweise wir haben jetzt auch neu seit diesem Schuljahr auch einen Oberstufenkurs Studium und Beruf, wo es sich dann wirklich nur darum dreht, was brauche ich für Skills und so weiter, was muss ich wissen, um erfolgreich ins Studium oder in den Beruf zu starten.
Mhm. Jetzt habe ich ja am Anfang in der Einleitung auch gesagt, sportlich erfolgreichste Schule. Wenn wir uns klar machen, auf welchem Niveau wir uns da bewegen, vielleicht können Sie ein paar Namen sagen. Wir sind jetzt auch gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Endzügen der Olympischen Spiele. Welche bekannten Größen kommen denn von der Schule?
Also wir arbeiten eigentlich mit den größten Vereinen in Berlin zusammen, also vom Eisbären, Füchse, Hertha, Union, obwohl die haben auch noch ihre eigenen Elite-Schulen des Sports hier in Berlin. Wir haben die Volleyballer und dazu kommen dann halt noch die Einzelsportarten, Judo, Leichtathletik, also 17, ich glaube 17 sind es insgesamt, Sportarten betreuen wir hier. Von unserer Schule kommen Sportler wie Franziska von Almsick, die beiden Hartings waren hier an der Schule gewesen, jetzt 2016 in Rio waren die beiden Handballer Fabian Wiede und Paul Drucks auch an unserer Schule gewesen, die dort eine olympische Medaille errungen haben. Also wir haben stetig immer wieder Schüler, die auch an den Olympischen Spielen teilnehmen. Aktuell war jetzt bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang, war Annika Hocke dabei, immer noch aktuelle Schülerin, 16. im Finale im Eiskunstlaufen. Also von daher, das Da kann man sozusagen letztendlich auch die Motivation aufgreifen. Man sieht jetzt hier auch schon als Schüler, der vielleicht schon in der ersten Klasse an die Schule kommt, dass aktuelle Schüler in der 12. Klasse schon bei den Olympischen Spielen starten. Also von daher, da sieht man schon seine Idole vielleicht, die man verfolgt, hautnah hier im Schulgebäude.
Ja. Das heißt aber trotzdem, dass die während dieser Zeit dann noch die Schule irgendwie beenden. Das heißt, das kommt noch dazu zum Sportleben. Das ist der Hammer. Da werden wir nachher nochmal drauf eingehen. Mich würde am Anfang jetzt einmal interessieren, welche Anforderungen muss denn so ein Schüler mitbringen, damit er überhaupt auf diese Schule aufgenommen wird?
Also wir haben bei uns, das ist letztendlich, kommt auch immer häufig die Nachfrage, auch wenn es eine Elite-Schule des Sportes ist, ist es in dem Sinne eine reguläre Schule. Wir haben halt nur den Schwerpunkt Sport. Und grundsätzlich können bei uns alle Abschlüsse der Berliner Schule erworben werden. Bei uns geht es dann auch schon in der ersten Klasse los mit den ausgewählten Sportarten. Und dann gibt es in unterschiedlichen Stufen noch weitere Einschulungsprozesse, viele dann nochmal in der 7. Klasse. Aber sie haben natürlich sportliche Kriterien zu erfüllen. Also es gibt unterschiedliche Einschulungstests, die sind natürlich immer spezifisch nach den Sportarten. Mhm. Aber bei mir beim Judo musste ich dann auch unterschiedliche Athletik-Testnormen erfüllen, sowie auch technische im Judo. Und dann hat der Landestrainer das Go gegeben für die Schule. Und dementsprechend konnte man sich dann sozusagen bei der Schule bewerben, sozusagen, um dann aufgenommen zu werden. Also es ist schon Elite-Schule des Sports. Das trifft es, denke ich, ganz gut, dass sowohl Schule als auch natürlich diese sportliche Orientierung natürlich sehr, sehr stark ist.
Jetzt ist ja so, dass der ein oder andere Schüler heutzutage schon mit dem gängigen Schulalltag überfordert ist, aber auch mit dem Ausbildungsalltag, vielleicht gerade in der Schnittstelle am Anfang überfordert ist. Das ist das Thema, was ich auch in der Einleitung angesprochen habe. Hier müssen Sie müssen beides zusammenbringen. Wie sieht denn überhaupt so ein allgemeiner Schulalltag aus? Also wie läuft so ein Schulalltag für so einen Schüler ab?
Also die Schüler sind sehr, sehr eng eingebunden. Also sie haben schon wirklich sehr, sehr viel zu tun. Zu meiner Zeit waren es, ich kann das natürlich immer schön aus meinem eigenen Leben sozusagen erzählen, da ging es dann meist schon um 7.45 Uhr, 7.30 Uhr mit Training los bis ca. 9.30 Uhr. Dann gingen wir rüber. Wir haben halt hier den Vorteil, dass wir ein riesiges Sportareal haben, dass die Wege auch relativ kurz sind zwischen Trainingshalle und Schule. Kommen dann rüber zur Schule. Jetzt mittlerweile geht es bis zur 10. Stunde, also knapp bis 17 Uhr. Und danach geht es dann wieder weiter, wenn Julius, je älter man wird, dann zur späteren Trainingsschicht 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr Training. Also man ist ja wirklich Ganztagsschule plus Training, also wirklich zu meiner Zeit teilweise der Erste aus dem Haus und der Letzte, der nach Hause kommt.
Gerade bei denen, die dann erfolgreich sind, vielleicht schon während der Schulzeit bis zu den Olympischen Spielen kommen, wie wichtig sind denn da noch die schulischen Leistungen? Also konzentriert man sich dann auf den Sport oder sagt man, nee, Schule ist immer noch genauso wichtig wie davor?
Also Schule und Sport begegnen sich da schon auf Augenhöhe. Wir haben, wenn Schüler zu Wettkämpfen wollen, zu Trainingslager wollen, die in die schulische Zeit reinfallen, müssen die Schüler selber Anträge ausfüllen, mitbringen. Und wir haben da auch unsere Sportkoordinatoren, die sich darum kümmern, dass alles überwachen, dass da auch in der Hinsicht kein Schüler einfach so fehlen kann, sonstige Sachen, beziehungsweise bei über 3 Tagen Trainingstag zum Beispiel, wo müssen die Schüler auch von den jeweiligen Lehrern einholen, ob sie inhaltlich noch was nachholen müssen, ob sie Aufgaben mitbekommen und so weiter. Also von daher, da kann auch, ich bin Klassenlehrer in der 9. Klasse bei den Eishockeyspielern und Eisschnellläufern, könnte ich in der Theorie sozusagen auch den Schülern, die das Trainingsjahr, den Wettkampf untersagen, wenn die schulischen Leistungen nicht entsprechend sind, dass man sagen kann, okay, dieser Schulausfall führt unweigerlich dazu, dass der Abschluss möglicherweise in Gefahr ist. Dann kann man da auch sozusagen, hat man da auch einen Hebel zu sagen, nee, Schule darf hier nicht untergehen und auch wenn du natürlich sportlich Superleistung bringst, sondern das muss sich auf Augenhöhe sozusagen begegnen.
Okay, Stichwort Selbstorganisation. Haben Sie gerade schon so ein bisschen angesprochen, dass die Schüler müssen ein hohes Maß an Selbstorganisation mitbringen. Funktioniert das dann generell vom ersten Tag oder sagen Sie, dass da auch so ein bisschen, dass das so ein bisschen wie antrainiert werden muss, dass sie das erlernen müssen? Wie läuft das ab? Oder bekommen Sie da auch vielleicht Unterstützung von den Eltern irgendwie? Wie sieht das aus?
Also Klar, alles ist eine Frage des Lernens und des Antrainierens, in dem Fall auch. Die Schüler kriegen immer eine Einweisung, wo sie was im Schulgebäude finden, ja, welche Ansprechpartner sie haben. Wir haben mehrere Sportkoordinatoren, die da immer zur Verfügung stehen. Wir haben die Schulleitung, das Sekretariat, die Oberstufen- und Mittelstufenkoordinatoren, die sehr eng alle miteinander zusammenarbeiten, um den Schülern das so gut wie möglich zu organisieren. Sie haben zusätzlich, das ist sozusagen dann auch begründet in unserer Schulstruktur, auch noch die Stellen eines Lehrertrainers. Das heißt, er ist auch zum Teil im Training, oder im Großteil im Training eingebunden, aber hat auch hier schulische Tätigkeiten. Das heißt, wir haben auch zum Beispiel bei Herrn Bär beim Handball, der kümmert sich auch um den Trainingsprozess, ist aber auch hier in der Schule mit eingebunden, sozusagen für Schule und Sport der Mittelsmann. Um dann auch zu kommunizieren, wir haben hier Wettkämpfe, das und das steht in Zukunft an, auch die Kollegen darüber zu informieren. Wir haben auch natürlich Trainer, die dann auch mitarbeiten und so weiter. Also wir haben eine sehr, sehr interessante Aufbau sozusagen in der Hinsicht. Aber mit um die 160 Kollegen natürlich auch eine große Masse an Kollegen, die dann informiert werden müssen. Also das ist alles gar nicht so einfach, dass man da irgendwie das alles auf dem Schirm behält, und da sind wir aber natürlich über die Jahre, und es gibt es ja nun mal schon mehrere Jahrzehnte, hat sich das natürlich immer weiter eingespielt, sodass wir das jetzt davon zerren können, dass wir da schon auf so einem hohen Niveau sind.
Ja, und ich glaube, ich höre da auch so ein bisschen raus, das ist so, dass das Netzwerk, aber auch das, naja, das Funktionieren als Team auch unter den Lehrern schon, vom Lehrertrainer bis zum klassischen Lehrer, wenn das nicht zusammenarbeitet, wenn die Personen nicht zusammenarbeiten, dann wird letztendlich der Schüler und die Leistung des Schülers drunter leiden. Also auch hier, das ist ganz spannend. Lehrertrainer nochmal, um das kurz aufzugreifen, das ist, was
Genau.
macht er genau?
Eigentlich eine Doppelfunktion. Also ein Lehrer kümmert sich natürlich hier um den Unterricht in seinen beiden Fächern oder vielleicht auch mehreren Fächern dann ein drittes. Und ein Lehrertrainer hat sowohl Trainingstätigkeiten als auch Lehrtätigkeiten. Also, und zusätzlich sowohl für die Schüler als auch für die Schüler und die Eltern die erste Anlaufstelle, falls es irgendwelche Probleme gibt oder sonstige Sachen, irgendwelche Sachen reguliert werden müssen. Da fungiert dann der Lehrertrainer.
Okay, das ist wahrscheinlich dann, ja, also es ist ganz sicher ein klassischer Unterschied zur normalen Schule, wo es sowas definitiv nicht gibt. Aber Sie haben auch gesagt, Sie haben, denke ich jetzt mal, tendenziell mehr Lehrer zur Verfügung als in gewöhnlichen Schulen.
Wir haben den Vorteil natürlich, dass wir durch die Sportarten versuchen, die Klassen möglichst ja, gering zu halten, damit wir dann auch eine gute individuelle Betreuung haben. Also wir haben auch in einzelnen Fächern eine Doppelsteckung von Kollegen. Also wir haben da sicherlich auch schon eine super, super Möglichkeit, hier die Schüler so zu betreuen. Aber es ist natürlich auch für die Kollegen ein hoher Aufwand, natürlich das immer wieder zu schauen, sind die jetzt gerade im Trainings da, wie kann man die auch mit Aufgaben versorgen, dass du natürlich immer am Ende musst dir der Schulabschluss gewährleistet sein. Ja, es ist nicht alles dem Sport untergeordnet, sondern Schule ist genauso wichtig, und am Ende bewirbt man sich mit dem Abschluss und nicht zwangsläufig mit der Goldmedaille, Silber- oder Bronzemedaille. Also von daher ist das natürlich eine schöne Randnotiz, diese sportlichen Errungenschaften, aber am Ende muss natürlich der Schulabschluss stimmen, und von daher ja, finden wir da meist immer, glaube ich, einen ganz guten Weg.
Jetzt will ich noch mal rein in das Thema Betreuung, denn aus der Sicht von Azubis ist das oft ein Manko in Betrieben, in Ausbildungsbetrieben, dass sie sich einfach nicht betreut fühlen. Sie fühlen sich irgendwie so ein bisschen im Stich gelassen. Sie kommen aus einem schulischen Alltag in einen Arbeitsalltag und stehen total Kopf, wissen nicht, was sie tun sollen, und haben auch nicht wirklich einen Ansprechpartner. Wie sieht denn genau oder aus Ihrer Sicht auch so eine perfekte Betreuung aus? Denn perfekt ist ja, glaube ich, auch das, was es sein muss, wenn wir von Hochleistungssportlern sprechen, wenn wir von jemandem sprechen, der in der 12. Klasse schon an den Olympischen Spielen teilnimmt, dann muss er die Betreuung, weil er wahrscheinlich auch irgendwann an seine oder sie an seine Grenzen, ihre Grenzen kommt, die muss er total gegeben sein. Haben Sie ein Konzept? Setzen Sie sich jeden Tag mit dem Schüler zusammen? Hat er mehrere Betreuer? Wie funktioniert das?
Also ich denke mal, der engste Kreis ist dann in der Mittelstufe, Klassenleitung, Eltern-Schüler. Da sollte es natürlich erstmal schon mal ein schneller Austausch stattfinden über Elternabende, über E-Mail-Kontakt und Telefonate, falls da irgendwelche Probleme sind. Des Weiteren stehen dann halt unsere Mittelstufenkoordinatoren und Lehrertrainer auch zur Verfügung und natürlich auch die Schulleitung. Also die arbeiten dort in der Hinsicht eng zusammen. Wir haben jedes Jahr Förderkonferenzen, das heißt, da sitzt auch der Trainer, der Klassenleiter, der Schüler und die Eltern zusammen im Gespräch und erläutern oder erarbeiten sozusagen, wie sieht es im Moment aus, wie kann es in Zukunft weitergehen. Und von daher, dass da auch transparent ist, ja, das und das erhoffen wir uns noch, das und das sehen wir in dem Schüler noch, sowohl von sportlicher Seite als auch von schulischer Seite. Die Schüler müssen sich für dieses Gespräch auch selbst einschätzen. Ja, die müssen da auch ganz klar sagen, wo sehe ich meine Schwächen, wo sehe ich noch Potenzial, was möchte ich gerne noch erreichen. Jetzt auch zukünftig werden wir in denen diese Gespräche auch aufnehmen. Wie sieht meine berufliche Perspektive aus, was möchte ich gerne später werden, wie kann man ja unterschiedlichste Fähigkeiten jetzt auch noch im schulischen Alltag und im sportlichen Alltag noch fördern. Mhm. Dann haben wir noch dazu ein Team Gesunde Schule, was auch sehr einzigartig ist. Lehrer, unsere im sozialpädagogischen Bereich Kollegen, die sich engagieren dafür, dass die Schüler nicht nur Schule und Sport haben, sondern auch wissen, ja, welche Stellschrauben habe ich noch, Ernährung. Wir haben hier mentales Training, wir haben einen Entspannungsraum, wo die Schüler hingehen können zu bestimmten Zeiten, wo die darin trainiert werden, wie kann ich mit dem Stress umgehen, wie kann ich mit Niederlagen umgehen. Wir haben einen Schulpsychologen, den die Schüler aufsuchen können, auch einen ehemaligen Eishockey-Torhüter. Also von daher haben wir viele Stellschrauben, wo wir immer ein bisschen dran drehen können, um den Schülern das Schulleben so angenehm wie möglich zu gestalten.
Das ist fantastisch. Ich bin geflasht. Das heißt, es sind sehr, sehr, sehr viele Elemente und auch viele mögliche Ansprechpartner, die der Schüler hat. Weil es kann auch mal sein, so ich möchte jetzt dem einen oder anderen das vielleicht jetzt das ein oder andere Problem vielleicht nicht sagen, aber er hat dann mehrere Möglichkeiten, auch da irgendwo Anlaufstellen zu finden, Hilfe zu bekommen. Und vor allem auch hier wieder das Netzwerk, was dann im Vordergrund steht.
Ich denke, dass das auch da wichtig ist, dass der Schüler weiß, ja, wer ist für was zuständig, ja, wo kann er irgendwie mal einhaken, ja, wenn es darum geht, ich habe jetzt gerade irgendwie Gewichtsprobleme, ja, die Schüler sind dann natürlich auch von den Sportarten begründet, Judokas, Boxer, die haben am Wochenende gewisse Gewichtsklassen zu halten, ja, die haben also andere Probleme in der Wettkampfvorbereitung als jemand anders, einen Handballer, einen Volleyballer oder so, die dann eher als Team dorthin reisen und andere Probleme vielleicht haben. Also da klar zu wissen, derjenige ist für mich der richtige Ansprechpartner der wird mir da dort helfen und verständnisvoll damit umgehen, weil wir natürlich wissen, dass die Schüler halt, wie vorhin schon dargestellt, immensen Zeitinvestor dort haben, schon für Sport und Schule. Dass wir da halt zum Beispiel auch von der schulischen Seite aus versuchen, mit wenig Hausaufgaben zum Beispiel umzugehen, weil wir wissen, okay, das Wochenende ist meist mit Wettkämpfen voll. Abends ist da nicht mehr viel Zeit. Ja. Oder man halt versucht, mit Hausaufgabenbetreuung hier schon in der Schulzeit da zu arbeiten.
Okay. Jetzt ist auch so ein Punkt Teamfähigkeit. Das wird auch oft bemängelt, fehlende Teamfähigkeit. Die Leute arbeiten nicht irgendwie im Team zusammen. Keiner weiß warum, die selber wahrscheinlich auch nicht. So, hier müssen sie das. Es sind oft Teamsportarten, die auch unter diesen 17 Sportarten dabei sind. Und bei Teamsportarten, wie funktioniert denn so ein Aufbau von Teamfähigkeit? Wie lebt denn so ein Team? Wir erleben das jetzt auch gerade eben bei den Olympischen Spielen, wo ich immer wieder gehört habe, das deutsche Team ist so eng miteinander verknüpft wie kaum ein anderes Nationalteam. Ich weiß nicht genau warum, vielleicht wissen Sie es, was so ein gutes Team ausmacht.
Also ich denke, das ist immer eine Frage, welche Kultur man so in den so versucht zu etablieren. Also ich finde, ein schönes Beispiel sind da auf jeden Fall immer die Füchse, die hier auf dem Standort auch mit ihrem Füchsetown sich sozusagen niedergelassen haben. Und davon, das fand ich das Beeindruckendste schon mit Beginn meines Referendariats, vom Hallenwart bis hin zum Bundesligaspieler dort jeder jeden grüßt einfach und jeder respektiert jeden. Also dann kommt rein, der Hallenwart macht Späße mit dem Co-Trainer der ersten Mannschaft und einen kleinen Wettbewerb oder sonstige Sachen, aber genauso haben dann hatten die Profis vor uns Training gehabt, bevor wir unseren Sportunterricht hatten. Und danach kamen die Profis an uns vorbeigelaufen, haben die Hand gegeben, Tag gesagt. Und ja, man fühlt sich dort wertgeschätzt, wahrgenommen. Und ich glaube, wenn dann doch mal, und das ist ganz natürlich, sind heranwachsende Kinder, die sich dann auch vielleicht mal über die Stränge schlagen. Wir haben auch, versucht man sie dann wieder einzufangen. Wir haben ja auch eine Schülerkarte, die Schüler zum Beginn der 7. Klasse unterschreiben, wo all diese Handlungsmuster oder wie kann man es schöner sagen, ja, das, was man sich von einem Elite-Schüler wünscht und erwartet, festgehalten sind und das, wonach wir streben, dass das, wo wir glauben, dass das der richtige Weg ist für einen erfolgreichen Schüler, erfolgreichen Sportler und in dem Sinne einfach einen erfolgreichen Menschen, dass das alles in dieser Schülercharta sozusagen einfließt. Und man hat, glaube ich, viele, auch in dem Punkt, viele Stellschrauben, wo man drehen kann. Ja, und dann kommt es halt zu Gesprächen mit dem Trainer vielleicht erstmal, wenn es Probleme gibt in der Schule, setzen sich die Kollegen miteinander zusammen. Und dann wird halt relativ schnell agiert, um den Schüler wieder zu zeigen, okay, das war jetzt vielleicht mal ein Ausrutscher, aber wir kriegen dich hier wieder in die Bahn. Und das im Team zusammenzuarbeiten, heißt jetzt nicht gegeneinander zu arbeiten und zu zeigen, ich bin der Leader und lauf vorne weg, sondern ja, man muss das irgendwie gemeinsam hinkriegen. Und da gehört dann auch eine gewisse Kultur, die dann nach und nach etabliert wird, denke ich.
Jetzt ist ja so, dass oft fängt das ja tatsächlich schon an beim Bewerbungsgespräch. Schüler oder potenzielle Azubis, Bewerber geben mir die Hand und du denkst schon in dem Moment, was ist denn mit denen los? Sagen nicht richtig Hallo, können einem nicht in die Augen schauen. So, die kommen ja irgendwann noch auf ihre Schule. Wie lernen denn sowas? Oder wissen die sofort, ich bin auf jetzt so einer Elite-Schule, ich muss mich anders verhalten, ich muss respektvoll sein, ich muss jeden grüßen. Aber vor allem ist das ja auch interessant, gerade später dann, wenn die Profis, die Neueinsteiger, immer auch so behandeln, respektvoll und umgänglich, weil sie sich mindestens mal ja, in dem Moment auf einer Ebene sehen. Wie können Sie da vielleicht noch irgendwie was dazu sagen, wie sowas gelehrt wird, wenn man sowas lernen kann oder lehren kann überhaupt?
Es ist natürlich auch so wie jetzt an jeder anderen Schule haben wir auch natürlich so alltägliche Probleme, will ich jetzt noch nicht mal nennen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass jeder Schüler jeden Lehrer beim Namen grüßt oder sonstige Sachen, sondern man versucht, glaube ich, dann in seinem kleinen Rahmen, ich finde, das ist mir persönlich im Unterricht sehr, sehr wichtig, einen respektvollen Umgang zu pflegen, genauso wie Sie im Unterricht gerne möchten, dass ich Ihnen zuhöre, wenn Sie antworten, so fordere ich das dann auch von Ihnen ein. Und wenn das halt nicht stattfindet, weise ich dann natürlich Sie auch darauf hin. Genauso finde ich das schön, wenn ich Schüler im Gebäude sehe, die ich kenne, sie zu grüßen. Genauso erwarte ich dann auch, dass sie mich grüßen. Das ist einfach für mich eine Form der Wertschätzung des Umgangs, normalen Umgangs miteinander, dass man, wenn man sich kennt, dass man sich grüßt und dass man dann auch ja, normal miteinander umgeht. Nicht jeder Schüler mag jeden Lehrer und das ist auch komplett natürlich, aber ich finde eine gewisse Form des Respekts und das zähle ich dann einfach dazu. Ja, Mitarbeit kann sicherlich schwanken, man kann mal irgendwie einen schlechten Tag haben, aber dann erwarte ich dann wiederum, dass er sich dann vielleicht ruhig verhält, wenn es nicht gerade nicht sein Tag ist. Das sind so Sachen, die ich gerne in meinem Unterricht ja, mitnehme und weiterbringe, weil ich denke, das sind so die Sachen, die sollte man auf jeden Fall aus der Schulzeit mitnehmen, zu sagen, okay. Ja, Soft Skills so ein bisschen, wie gehe ich mit Menschen um, auch wenn jemand anderes da vielleicht einen Einwurf im Unterricht macht und sagt, okay, das auch zu respektieren, jeder hat seine Meinung. Ich glaube, das sind so Kleinigkeiten, die jeder Kollege in seinem Unterricht mit reinnimmt und weitergibt.
Okay, zwei letzte kurze Fragen. Die eine, wie definieren Sie als Lehrer für Ihre Schüler Erfolg? Ist das immer die Goldmedaille?
Nicht zwangsläufig. Sicherlich ist es eine Frage der Perspektive. Die Schüler streben natürlich immer nach dem größten sportlichen Erfolg. Der Trainer würde das wahrscheinlich auch unterschreiben. Wie gesagt, wie ich gerade schon gesagt habe, mir ist es eigentlich rückblickend auf meine auch Karriere irgendwie wichtiger zu sagen, dass das, was ich eingeschlagen habe und diese Zeit, die ich investiert habe, und das ist, finde ich, eines der wertvollsten Güter, die man hat, Zeit, und die ist hier nun mal sehr, sehr eng eingeplant und sozusagen wird hier sehr beansprucht, dass man sagt, das, was ich durch den Sport erlebt habe und was mir der Sport gegeben hat, das ist der Erfolg, der mir sozusagen, der steckt in mir, der Erfolg. Ja, der Medaille ist etwas, was ich vielleicht in der Hand haben kann, wo ich dann auch im Nachhinein total stolz drauf bin und auch von den anderen die Anerkennung kriege. Aber ich sehe es auch häufig bei den Schülern, dass sie einfach ja, die Anerkennung für andere Leistungen, ja, Schüler, die in ihrer Klasse sind, die oben ankommen und sagen, boah, toll, dass er es geschafft hat, sich mitfreuen und nicht dann dieser Neidfaktor ist, oh, warum habe ich es nicht geschafft, sondern freuen sich einfach, dass jeder irgendwie so seinen Teil zu seiner Leistung gebracht hat. Ja. Und häufig kriegt man es ja mit in Interviews von Olympioniken oder so, dass ja, dass sie vielen, vielen Dank nicht nur dem aktuellen Trainer, sondern da jeder hat irgendwie so sein kleinen Bruchteil da irgendwie zu geleistet. Und ja, ich finde, wir hatten es im Vorgespräch kurz besprochen gehabt, was ich als Schüler hier rumgereist bin, ein Trainingslager auf Kuba, Wettkampf und Trainingslager in Montreal, ein Trainingslager in Tokio. Soweit bin ich jetzt danach nicht mehr irgendwie durch die Welt gekommen und habe Menschen dort kennengelernt, Kulturen kennengelernt. Training heißt ja nicht nur Training und man geht dann wieder schlafen, sondern man unterhält sich natürlich auch mit den anderen Sportlern. Und ich glaube, das, was man da alles so mitbekommen hat, das ist unbezahlbar. Und auch wenn es für mich jetzt nicht bei einer Weltmeisterschaft oder bei einer Olympiamedaille gelandet ist, würde ich das mit keinem Geld der Welt irgendwie oder anders eintauschen, weil ich glaube, dass das, was der Sport und die Schule einem hier mitgegeben hat, ist viel mehr wert.
Super inspirierend. Also Erfolg fängt nicht erst beim Sieg an, Erfolg fängt viel früher an. Erfolg ist viel umfangreicher und Erfolg besteht auch oft aus vielen kleinen Bruchteilen, vielen, vielen Elementen, die zusammen dann zu einem Sieg, mindestens dem persönlichen Sieg, führen. Das ist super spannend. Gibt es noch zum Schluss irgendeinen Tipp, den Sie jetzt gerade dem Ausbilder, der Ausbilderin mitgeben können, die so ein bisschen hadern mit den Azubis, gerade weil sie vielleicht noch nicht so das Team gefunden haben, weil sie vielleicht noch nicht so die Zusammenarbeit sind, weil sie noch nicht so wirklich motiviert sind? Gibt es überhaupt eine Chance? Gibt es irgendwelche praktischen Tipps aus solchen am Anfang unsicheren Azubis, was auch verständlich ist, gerade die ersten Wochen im ersten Lehrjahr, erfolgreiche Azubis zu machen?
Also ich denke, dass man, oder so versuche ich es zumindest im Unterricht so ein bisschen rauszuarbeiten, dass jeder bringt irgendwie einen Mehrwert mit. Jeder hat irgendwie eine Facette an sich, mit meiner Meinung nach, die man irgendwie einen Mehrwert für die Gruppe darstellen kann. Und man muss nur halt rausfinden, was ist die Stärke. Ja, der eine ist vielleicht das Sprachrohr der Gruppe, der eine ist der fleißige Arbeiter, ja, und dann muss man das im Unterricht mit unterschiedlichen Aufgabenformaten, in persönlichen Gesprächen irgendwie rausarbeiten. Und da denke ich, ist natürlich auch viel Zeit zu investieren, aber ich glaube, am Ende, wenn man glückliche, zufriedene Gesichter sieht, die dann irgendwie ihren Abschluss haben und am Ende dann auch sagen, vielen Dank, Sie haben mir irgendwie geholfen, dass es kaum aufzuwiegen. Also ich denke, wenn man dann am Ende darauf zurückblickt und sagt, dass diesen Mehraufwand, den man dort irgendwie investiert hat, dass man nicht sagt, oh, das mache ich in Zukunft nicht mehr, sondern das würde ich immer wieder machen, weil mir die Schüler, die Azubis, wert sind. Und ich habe in meinem Studium in einer Möbelbranche, in einem größeren Einkauf auch gearbeitet, in Teilzeit. Und da fand ich das zum Beispiel sehr, sehr interessant, dass da viel für die Mitarbeiter halt sehr, sehr mitarbeiterorientiert war, in der Hinsicht, dass auch Maßnahmen getätigt wurden, zu sagen, okay, wir machen jetzt hier mal einen Tag nur Teambuilding, und um nicht nur die Arbeitskraft zu sehen, sondern auch die Menschen dahinter, sich so ein bisschen kennenzulernen, um da auch ein bisschen vielleicht tiefer reinzukommen.
Sagt Nicolas Gerlach, der uns einen wertvollen Einblick gegeben hat in den Alltag der Sport- und Leistungssportzentrum, Schul- und Leistungssportzentrum in Berlin. Und ich darf mich bei Ihnen fürs Zuhören, fürs Zuschauen bedanken. Freue mich gerne auf Kommentare. Was wünschen Sie sich für die Zukunft im nächsten Interview? Und sag Tschüss, bis dahin.